Ihr hört das Tagesinfo vom 13. August 1991.
Nachrichten von Radio Dreieckland.
Ja, recht hatte er, der Kollege vom Musikmagazin gerade eben. Hier ist jetzt das Tagesinfo vom heutigen Dienstag. Herzlich willkommen, wenn ihr immer noch oder gerade erst jetzt bei Radio Dreieckland eingeschaltet habt. Wir machen gleich hier mal kräftig schnell los, weil wir ein bisschen zu spät dran sind, fangen an mit der Themenübersicht. Wir werden anfangen mit zwei Beiträgen, die ihr Augenmerk auf Großprojekte werfen, die beide eines gemein haben. Sie sind ökologisch recht bedenklich und haben erfreulicherweise den Protest und den Widerstand der Menschen zur Folge.
Beispielsweise in Kapchikovo in der GSFR. Dort soll das größte Staudammprojekt Europas entstehen, seit 10 Jahren bereits gegen den Willen der nicht nur dortigen Bevölkerung.
Ähnlich ärgerlich ein Projekt hier um die Ecke, in Breisach.
Dort soll eine Müllverbrennungsanlage gebaut werden. Auch dort Widerstand, vorgebracht unter anderem von einer örtlichen Bürgerinitiative.
Danach eine kleine Buchvorstellung. Wohin? Selbsthilfegruppen und soziale Initiativen in Freiburg. Der Titel.
Wir stellen im Gespräch mit dem Herausgeber das Bändchen vor. Vielleicht kann es dem einen oder der anderen eine kleine Hilfestellung sein. Die anonymen Alkoholiker oder das Strandcafé, den Wendepunkt oder auch RDL zu finden.
Heute Morgen in Freiburg. Eine Gruppe Wohnungssuchender ist endgültig derart genervt von der Tatsache, dass einerseits immer noch Wohnungen leer stehen hier in Freiburg, andererseits die Wohnungsnot Tag für Tag zunimmt, dass sie zur Selbsthilfe greifen.
Nämlich zur Besetzung leerstehender Wohnungen, die ehemalig vom französischen Militär genutzt waren. Ein Interview mit jemand von Seite der Besetzer sowie einige Anmerkungen zu Aussagen seitens der stets unzuständigen Verwaltung.
Und zum Schluss ein Rück- und Ausblick in Sachen Auseinandersetzung ums Thema Antisemitismus.
Ein Rückblick auf die in RDL geführte Diskussion sowie ein Ausblick auf mögliche Fortsetzungen dieser Auseinandersetzung.
Und wenn ihr irgendwie mitmachen wollt, entweder ganz grundsätzlich oder euch heute in die Sendung ganz kurz kurzfristig einschalten wollt, könnt ihr anrufen. Telefon in Freiburg 31 028 Studiotelefon von Radio Dreieckland.
Weiterhin widmen sich die USA intensivst den Ländern der sogenannten Dritten Welt. Legt man ihre Waffenexporte zugrunde, sogar am intensivsten von allen Ländern des Nordens. Logisch, irgendwie muss die neue Weltordnung schließlich auch umgesetzt werden. Laut Jahresberichts des US-Kongresses nahmen die Exporte im Laufe des letzten Jahres um rund 100% zu. Eine Verdopplung binnen 12 Monaten, die USA auf den Platz 1 der Weltrangliste der Rüstungsexportstaaten katapultierte. Bester Kunde der Amis waren Saudi-Arabien, danach folgte der Irak. Soweit die öffentlichen Rechnungen, die Exportzahlen über illegale Kanäle werden einige Zeit später im Rahmen der gängigen Skandale veröffentlicht.
Unsere Kurznachricht Nummer 2. Das Handwerk in der alten BRD hat in den vergangenen 12 Monaten deutlich zugelegt, zumindest was die Auftragseingänge angeht. 12% mehr Umsatz war zu verzeichnen, mit der Folge eines ebenso deutlichen Plus auf der Seite der Arbeitsplätze? Weit gefehlt. 12% mehr Umsatz brachte lediglich schlappe 2% mehr feste Jobs, meldet die Freiburger Hausbesitzerzeitung. Des Rätsels Lösung, neben stets rationelleren Arbeitsmethoden am Bau, ist das Bauhandwerk generell die Branche, in der die meisten Überstunden geklopft werden. 200 jährlich sind es im Schnitt, war von der Gewerkschaft Bausteine Erden zu erfahren, bei kleinen Handwerksbetrieben etwas weniger, in der Bauindustrie etwas mehr. 200 Überstunden auf den Schultern von zu wenig Festangestellten und Arbeitslosigkeit auf der anderen Seite. Kein Wunder, dass in einzelnen Bereichen bis zu 90% der Lehrstellen unbesetzt sind. Und dennoch, es scheint sich zu lohnen, einen eher kleinen Belegschaftsstamm hart ranzunehmen, vielleicht ergänzt durch Leiharbeiter und Arbeiterinnen aus Polen. Denn, wie gesagt, die Umsätze stiegen um 12% im letzten Jahr.
Dass die Macht der Gewerkschaft nicht mehr das ist, was sie einmal war, ist ein ziemlich alter Hut. Und dieser Trend scheint sich penetrant fortzusetzen. Hier in der BRD konnte Mann-Frau das mal wieder recht deutlich am Beispiel der Zerschlagung der Deutschen Bundespost in verschiedene profitorientierte Einzelunternehmen verfolgen. Die Gewerkschaft, in diesem Fall die Deutsche Postgewerkschaft, scheint den Ereignissen hinterher zu hinken und, wenn überhaupt noch möglich, lediglich zu kitten, was noch zu kitten ist. Auch in den USA sieht es mit den Gewerkschaften nicht gerade rosig aus. Dort ist die schärfste Waffe im Arbeiterkampf der Streik und somit das Streikrecht gefährdet. Die Gewerkschaften haben zwar in der letzten Woche im Repräsentantenhaus einen Abstimmungssieg errungen, der eine Stärkung des Streikrechts bedeuten würde, aber das Weiße Haus und allen voran der Herr Bush haben ihr Veto eingelegt, denn Die Konkurrenzfähigkeit der amerikanischen Wirtschaft auf dem Weltmarkt würde geschwächt und die Machtbalance zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern zugunsten der Gewerkschaft aus dem Gleichgewicht gebracht, heißt es. Ziemlich lächerlich das Ganze, denn dass dieses angebliche Gleichgewicht schon lange nicht mehr existiert und höchstwahrscheinlich nie existiert hat, wird deutlich angesichts der Tatsache, dass wer heute in den USA aktiv einen Streik unterstützt, mit dem Verlust seines Arbeitsplatzes rechnen muss. Die Unternehmer sind dazu übergegangen, die Streikenden einfach durch sogenannte permanente Aushilfen zu ersetzen. Und genau das sollte durch die vorhin erwähnte Abstimmung abgeschafft werden. Es geht sogar so weit, dass Streiks von Arbeitgeberseite provoziert werden, um so unbeliebte, gewerkschaftlich organisierte Arbeiter und Arbeiterinnen loszuwerden. Woran Mensch mal wieder sehen kann, dass die USA tatsächlich das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist für Unternehmer. Dass der Einfluss der Gewerkschaften laufend abgenommen hat, zeigt auch die Statistik. Waren in den 70er Jahren noch ca. 30% der Arbeiter und der Arbeiterinnen gewerkschaftlich organisiert, so sind es heute nur noch knapp 16%. Bleibt zu hoffen, dass sich die Gewerkschaften diese Signale endlich einmal ernst nehmen und sich nicht auf eine Schadensbegrenzungspolitik festzementieren lassen. Darüber würden sich bestimmt auch die 9 Millionen Arbeitslosen in der USA freuen. Aber auch hier steht Bush ganz in der Tradition der Reagan-Ära, die eine extrem arbeitnehmerinnenfeindliche Politik Anfang der 80er Jahre eingeleitet hatte. Der US-Kongress will nun die Arbeitslosenunterstützung um 20 Wochen verlängern, aber Bush und seine Getreuen sehen darin eine Ermunterung der Arbeitslosen zu mehr Trägheit. Wenn dieses Gesetz abblitzen sollte, dann wird es bis Ende September noch weitere 3 Millionen Arbeitslose geben.
Ihr hört das Tagesinfo vom 13. August 1991.
Ich weiß nicht, wie oft wir euch die restlichen 4 Minuten vorenthalten haben. Jetzt habt ihr es endlich mal gehört, wie unser Trenner, unser Kurznachrichtentrenner im Dienstagsinfo eigentlich weitergeht. Es war der Devolution Working Man Blues von der Gruppe The Alarm. Und ich habe jetzt mal ein bisschen auf den Text gehört. Ich finde, außer dass die Gitarre als Trenner-Gitarre ganz geeignet ist, auch den Text eigentlich so, dass ich das Stück ganz gern jetzt mal gespielt habe. Da heißt zum Beispiel: I don't dance no rich man's tune, wenn ich das jetzt richtig und frei übersetzt, heißt wohl, ich tanze nicht nach der Pfeife der Bonzen, oder es heißt weiter unten zum Beispiel, I'm not the poor man's fool, also ich bin noch nicht der Depp für als Armer, irgendwie so in der Richtung, wenn ich das jetzt alles hoffentlich richtig übersetzt habe. Naja gut, jetzt habt ihr es mal gehört, nächste Woche gibt's wieder nur die ersten 3 Töne. Und wir fangen überhaupt erstmal an mit unserem ersten längeren Beitrag. Am längsten Fluss in Europa, da richten wir jetzt nämlich unseren Blick hin an der Donau, ist auch das größte Wasserkraftwerk Europas in der GSFR nämlich geplant. Erstmal vielleicht ein ganz löbliches Unterfangen, schließlich produzieren Wasserkraftwerke keine Abgase, machen keinen Lärm und strahlen nicht. Und dennoch, wie fast immer bei technischer Gigantomanie, sind auch hier die Umweltschäden gigantisch. Auch hier sollen riesige Wälder gerodet, Dörfer überschwemmt und das natürliche Gleichgewicht aus den Fugen gebracht werden. Widerstand gegen das Mammutprojekt regt sich bereits seit langem auch auf internationaler Ebene. Am 27. Juli beispielsweise auch ganz erfolgreich. Nach 3-wöchigem Prozess nahe der Baustelle musste die örtliche Polizei in Gabčíkovo in der GSFR weichen. Vor einer Überzahl von Demonstrantinnen und Demonstranten, die sich an jenem Samstag erfolgreich Zugang zur eigentlichen Baustelle verschaffen konnten. Gefordert wurde dann dort, so wörtlich, eine klare Antwort auf die Entscheidung der slowakischen Regierung, das auch international heftig kritisierte Kraftwerk doch noch vollenden zu wollen. Bei einer anschließenden Pressekonferenz äußerte sich der Organisator der Aktion, die slowakische Bürgerinitiative Eurokette, befriedigt über den Verlauf. Die Polizisten sind zu wenige gegen die vielen Bürger, die hier für die Rettung der Donaulandschaft und gegen die rücksichtslose Politik von Premierminister Jan Karnugurski protestieren. Und wenn es nötig sein sollte, so werden wir bald mehrere tausend sein. Und dies scheint tatsächlich notwendig zu sein. Bereits eine Woche nach der geschilderten Aktion trafen die örtlichen Sicherheitskräfte verstärkt am Bauplatz ein und prügelten den absolut friedlichen Protest zur Seite. Denn derzeit soll ein erstes kleines Probestück des insgesamt 17 Kilometer langen Stausees und insgesamt 25 Kilometer langen Projekts Probe geflutet werden. Hierzu finden gerade die Bauarbeiten an einem Pumpenwerk statt. Für viele der Menschen, die sich von den gesellschaftspolitischen Veränderungen in der GSFR eine Wende zum Besseren und Demokratischeren vielleicht versprachen, sind die Prügeleien der Bullerei und das autoritäre und selbstgefällige Vorgehen der Behörden ein Schlag ins Gesicht und öffnete vielleicht auch die Augen. Sie schrieben: Für die meisten von uns war es ein Schock. Das Vorgehen der Polizei erinnerte an die Zeiten des alten Regimes und an die frühere Unterdrückung der Bürger. Seit der Revolution haben wir keinen so brutalen Einsatz der Polizei mehr erlebt. Klara Benkovic von der Bürgerinitiative Eurochain. Vielleicht waren auch ihre Hoffnungen auf das demokratischere Wesen des neuen Systems überzogen? Die Proteste gegen das Kraftwerksprojekt laufen jedenfalls bereits seit 10 Jahren. Sie konnten aber erst nach der politischen Wende öffentlich gemacht werden und sollen nun durch internationale Zusammenarbeit von Umweltgruppen aus der Slowakei, Österreich und Ungarn weiter verbreitert werden. Zu den ökologischen Auswirkungen des Staudammprojektes ein Gespräch mit Stefan Meudel vom WWF, dem Weltnaturfonds.
Das größte Wasserkraftwerk in Europa, unvorstellbare Zerstörungsausmaß für die Auenlandschaft. Das eine ist die Auenlandschaft, dann das Naturpotenzial, das zerstört wird. Und das zweite sind so die Trinkwasserzerstörung, ist der größte Trinkwasserkörper Europas, der massiv gefährdet wird durch den Aufstau, weil der See ist nicht abgedichtet, wie zum Beispiel in den österreichischen Kraftwerken an der Donau sind immer sind Spundwände, Dichtwände errichtet, dort sind es nur Schüttdämme, dort tritt das Wasser des Aufstaus in den Grundwasserkörper ein. Verunreinigt. Es gibt von Bratislava noch immer keine Kläranlage. Es ist auch gar nicht absehbar. Es wird zwar dran gebaut an einer Kläranlage, aber nicht wirklich intensiv. Und es ist nicht. Und dann gibt es so Probleme, dass die größte Raffinerie der Tschechoslowakei ist Slovnaft. Die ist knapp unterhalb von Bratislava. Die wäre in dem Einflussbereich des Aufstaus. wo die Grundwasserverhältnisse gravierend verändert werden. Und dort sind große Altlasten, also Öllinsen im Grundwasserkörper, die derzeit stabil sind, die aber dann in Bewegung geraten könnten.
Alternativen dagegen scheinen durchaus zu existieren. Natürlich in Gestalt kleinräumigerer Energieproduktion in dezentralen Werken, vor allem aber dadurch, den Verbrauch überhaupt einzuschränken. Und dazu gibt es Möglichkeiten.
Gerade in der Tschechoslowakei ist der Stromverbrauch sehr hoch. Ich weiß nur den Vergleich zu Österreich, aber der Pro-Kopf-Stromverbrauch ist in der Tschechoslowakei dreimal so groß. Wenn man das umrechnet auf die Wirtschaftskapazität, aufs Bruttoinlandsprodukt, dann ist der Unterschied noch viel gewaltiger. Eine Sanierung und Investierung des Geldes in die Industrie zum Beispiel, die enorme Einsparpotenziale hätte an Stromverbrauch, würde wesentlich mehr bringen als ein Bau eines Wasserkraftwerks, das so gravierende Umweltauswirkungen bringt.
Weiterhin laufen täglich Aktionen in Gabčíkovo. Die Zusammenarbeit auf der Ebene der Bürgerinitiativen soll weiter intensiviert werden, über Staatengrenzen hinaus. Ebenfalls finden Kontakte statt auf höherer Ebene. Am 10. September zum Beispiel treffen sich Minister aus Österreich, Ungarn und der CSFR, ebenfalls um über einen möglichen Stopp für Gabčíkovo zu beraten.
Ihr hört das Tagesinfo vom 13. August 1991.
Im April gab es ein Gutachten des Abfallzweckverbandes Freiburg-Landkreis, in dem der Bereich Breisach als besonders geeigneter Standort für eine Müllverbrennungsanlage befunden wurde. Im Juli hat sich dann eine Bürgerinitiative gegen einen eventuellen Standort Breisach gegründet. Wir fragten Volker und Matthias von der BI Breisach nach dem Stand der Dinge.
Ja, also in Breisach war es zunächst einmal so, dass der Gemeinderat daraufhin nach einem Antrag der ULB reagierte mit einer derzeitigen Ablehnung. Daraufhin gründete sich eine Bürgerinitiative in Breisach und momentan sind wir eben gerade auch dabei, ein bisschen Kontakte zu knüpfen zu anderen Kommunen, die auch in der engeren Wahl sind für einen Standort einer Müllverbrennungsanlage, weil die Bürgerinitiative eine Müllverbrennungsanlage nicht einfach woanders hinschieben möchte.
Da ihr ja nicht nur gegen eine Müllverbrennungsanlage eben in Breisach, sondern auch überall anderswo seid, wäre es, glaube ich, ganz wichtig, mal was darüber zu sagen, was eine Müllverbrennungsanlage für Auswirkungen hat und was für ein Müllkonzept bzw. Energiekonzept überhaupt dahinter steht.
Ja, wenn man die Sache ganz einfach sachlich vergleicht, sieht man schon sehr schnell, dass die Müllverbrennungsanlage ökonomisch, also geldmäßig wie auch ökologisch, Luftverschmutzung und so weiter, sehr starke Nachteile hat. Sie verpestet die Luft, es entstehen Dioxine bei der Verbrennung. Es muss immer Müll in der Müllverbrennungsanlage anliegen, da muss sie Tag für Tag gleichmäßig über das ganze Jahr verbrannt werden, damit sich das Ding auch lohnt. Ja, das bessere Müllkonzept, darüber haben sich schon viele Leute Gedanken gemacht. Es beruht auf Abfallvermeidung. Also was vermieden werden kann, soll vermeidet werden. Und über eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit kann man das auch ganz gut machen, wenn man genug Geld da hineinsteckt. Dann die Abfallverwertung, getrennt sammeln. Ich denke, das ist bekannt. Und Restmüllbehandlung, also den Biomüll, was fast die Hälfte des Abfalls ausmacht, auch sammeln, auf eine Rottedeponie bringen, wo er dann zu Kompost verrottet. Das stinkt da nicht, wie manche Leute meinen. Das geht auch recht schnell. Und der Müll, der dann noch überhaupt nicht verwertet oder vermietet oder verrottet werden kann, auf eine Deponie zu bringen. Es ist dann nicht weniger, wie Schlacke anfällt bei einer Müllverbrennungsanlage. Die Schlacke, die ist giftig, die muss also sehr gut, in Anführungsstrichen, also vorsichtig gelagert werden gegenüber dem Restmüll, der ist ja nicht so problematisch.
Ich habe gerade was da dazufügen darf. Also gerade wenn man das bessere Müllkonzept anschaut, dann muss man sagen, dass die Müllverbrennung wegen der hohen Kosten diesem Konzept zuwiderläuft. Hm. Matthias hat eben gesagt, dass die Kosten sehr hoch sind und dass immer Müll hinein muss. Und das kommt eben daher, weil so eine Anlage ca. 1 Milliarde Mark kosten tut. Und so eine Investition muss sich einfach lohnen. Hm. Und Müll vermeiden, ja, kommt das dann nicht mehr in Frage.
Wenn kein Müll da wäre, müsste man sogar Müll ankarren, damit das Ding weiterlaufen könnte.
So könnte man es sagen, ja. Oder die Gesetze werden so sein, dass eben genug Müll da sein wird.
Wie ist denn so die Unterstützung in der Bevölkerung? Also kriegt ihr da so ein Feedback von den Leuten oder sind die meisten Leute eigentlich nur, dass sie halt wollen, dass das Ding nicht vor ihrer Nase steht und halt irgendwo anders? Weil es gibt ja wohl auch, wie ihr mir schon gesagt hattet, alternative Standpunkte.
Ja, zunächst ist mal noch ein großes Informationsdefizit da. Viele sagen natürlich schon erstmal, ja, der Müll muss ja irgendwo hin, also verbrennt man halt, aber ich will es gar nicht vor meiner Haustüre haben. Die Argumente gibt's, aber in der Mehrzahl kann man schon sagen, wenn man Überzeugungsarbeit leisten tut, dass eigentlich alle sagen, ja, so eine Anlage ist für niemanden vertretbar, auch nicht vor unserer Haustüre und schon gar nicht woanders.
Ihr habt in eurem Infoblatt geschrieben, dass die Firmen, die jetzt diese Müllverbrennungsanlage bauen wollen, dieselben sind, die auch in Wiel bei dem geplanten AKW-Bau mitgemischt haben. Könnt ihr vielleicht dazu noch was sagen?
Ja.
Haben die sich einfach schon, sind die einfach rangetreten an den Gemeinderat oder?
Nee, so direkt läuft das nicht. Ich würde es eher so sehen, dass eben jetzt weniger Kernkraftwerke gebaut werden und jetzt lassen die sich eben was Neues einfallen und jetzt warum nicht eine Müllverbrennungsanlage bauen? Das macht auch eine Menge Arbeit und ist auch schön teuer.
Ja, die Connection gibt's auf jeden Fall.
Ja.
Wie ist denn das, die Forderung nach Müllvermeidung und Wiederverwertung, seht ihr die überhaupt als realistisch an, wenn man bedenkt, dass halt kapitalistische Produktionsweise doch im Endeffekt einfach auf entfesselte Warenproduktion drängt? Ja, das heißt, was halt bunt verpackt ist, lässt sich besser verkaufen. Gibt es da noch irgendwelche Alternativforderungen, die weitergehen würden? Oder glaubt ihr, das ist so Schritt für Schritt, muss man das machen?
Es gibt sicher Alternativforderungen und man muss da auch noch weiterdenken irgendwann. Konkret geht es um Konzepte, die jetzt und hier verwirklicht werden können, die auch schon zum Teil verwirklicht sind. In Vorarlberg in Österreich gibt es ein sehr gutes Konzept. Also das ist machbar ohne Konsumverzicht und man könnte dann natürlich auch auf dieser Basis, wenn die Bevölkerung erstmal informiert und motiviert ist, weitermachen.
Also auf Bundesebene sehe ich das Problem auf jeden Fall, dass die Firmen eben nur produzieren wollen, seien es jetzt Produkte, die sich eben schnell verschleißen oder viel Verpackung. Da gibt es schon Probleme, die man eben innerhalb der Kommune nur schwer lösen kann. Aber auch innerhalb einer Kommune kann man vieles tun, wie es eben Matthias gesagt hat, Vorarlberg in Österreich und auch andere Kommunen sind da schon sehr weit und da müssen wir jetzt eben auch mal anknüpfen.
Wie ist denn jetzt nochmal zu den alternativen Standorten? Welche sind denn das genau, die da noch in Frage kommen?
Also im Kopf habe ich jetzt gerade Mülheim und Hochdorf, da war noch mehr genannt.
Hat sich bei denen denn was getan? Irgendwie?
Also in Mülheim hat sich jetzt auch eine Initiative gegründet, in Hochdorf noch nicht, leider, weil wir es eben gerade wünschen, gemeinsam Front gegen das Konzept zu machen und nicht nur gegen die Müllverbrennung jetzt vor der eigenen Haustür, weil sonst gehen die Entscheidungsträger doch nur den Weg des geringeren Widerstands, wenn es heißt, ja, ihr seid alle dafür oder nicht dagegen, nur vor eurer Haustür wollt ihr es nicht haben, also dann schieben wir es eben dorthin, wo die Leute am wenigsten aufmucken.
Ja gut, vielleicht könnt ihr abschließend noch mal ein paar Termine durchgeben. Ich glaube, ihr trefft euch regelmäßig, wer da Interesse hat, hinzukommen.
Also wir treffen uns jeden Mittwoch um 20 Uhr in Breisach in der Spitalkirche. Das ist am Marktplatz, wo das Glockenspiel oben drauf ist.
Ganz wichtig.
Klar. Morgen wird eine Referentin, denke ich, über Pseudogrupp referieren. Und wir bemühen uns auch, kompetente Leute dahin zu bekommen, dass man wirklich, weil wir haben auch die Leute angesprochen und die wollen detaillierte Informationen und wir schauen, dass wir das auch zusammenkriegen.
Gut, dann bedanke ich mich mal bei euch beiden, dass ihr hier im Studio wart. Ja. Okay, ciao. Ja.
Tschüss. Ihr hört das Tagesinfo vom 13. August 1991.
Ja, nachträglich noch, wer sich für diese ganze Müllverbrennungsanlage-Problematik interessiert. Dazu gibt es nochmal eine Sendung, und zwar im Gruppenradio am Freitag um 16 Uhr, wieder von der BI Breisach.
Wohin? Selbsthilfegruppen und soziale Initiativen. In Freiburg ist der Titel einer kleinen Broschüre, die jetzt dieser Tage in der zweiten aktualisierten Auflage erschienen ist. Sie ist herausgegeben worden in Zusammenarbeit mit der Kontaktstelle für praxisorientierte Forschung e.V. an der Evangelischen Fachhochschule hier in Freiburg und ist unter anderem redaktionell bearbeitet worden und koordiniert von Gerd Neumann. Er sitzt neben mir und kann vielleicht ein bisschen konkreter mal diese Broschüre vorstellen und vielleicht auch schildern, an wen wollt ihr euch denn mit dem Buch überwenden?
Ja, wir haben verschiedene Zielgruppen, genau genommen drei. Zum einen sind es Leute, die eine Selbsthilfegruppe suchen zu einem bestimmten Problem. Zum Zweiten Leute, die sich einen Überblick über die soziale Initiativenszene in Freiburg verschaffen wollen, die das mehr so nicht aus eigener Betroffenheit interessiert, sondern rein aus Interesse. Und eine wichtige Zielgruppe sind auch professionelle Berater, Sozialarbeiter und so weiter, die eventuell ihre Klienten, wenn sie die beraten, halt vielleicht auch die zu einer Gruppe schicken wollen, zu einer Selbsthilfegruppe oder zu einer sozialen Initiative. Es ist also auch ein Ziel, ein bisschen die Zusammenarbeit zwischen Selbsthilfe und professioneller Hilfe zu verbessern.
Diese aktualisierte Ausgabe hat jetzt über 200 Seiten. Wie habt ihr denn die Auswahl getroffen? Wie habt ihr euch entschieden, wer reinkommt oder wie lief denn das?
Ja, also wir haben den Begriff Selbsthilfegruppen bewusst nicht so eng gefasst, sondern auch Gruppierungen reingenommen, die eher so einen Initiativencharakter haben, die eher nach außen gerichtet sind. Dabei haben wir zunächst mal recherchiert. Also es gab ja schon Adressenverzeichnisse von Selbsthilfegruppen, zum Beispiel dieses monatliche Rubrik in der Badischen Zeitung. Und davon ausgehend haben wir bei Selbsthilfegruppen, bei Beratungsstellen nachgefragt, kennt ihr andere Selbsthilfegruppen, und uns so eine Liste erstellt. Außerdem haben wir über einen Presseartikel im Juli 90 Gruppen aufgerufen, sich an dieser Aktion zu beteiligen oder, wenn sie es wollen, sich in diesem Buch vorzustellen.
Es gibt ja beispielsweise das Stadtbuch hier fürs Dreieckland. Worin unterscheidet ihr euch denn beispielsweise davon?
Ja, das Stadtbuch hat ja eher den Anspruch, so auch politische, soziokulturelle Initiativen vorzustellen. Das ist wesentlich umfangreicher noch als unser Wohinführer, obwohl der auch schon 230 Seiten dick ist. Unsere Zielrichtung liegt eher so im Bereich Soziales und Gesundheit. Und von daher ist es nicht so breit wie das Stadtbuch thematisch.
Also wenn ich jetzt mal eine Seite aufschlage, 198, da tauchen dann die Eltern gegen atomare Bedrohung auf. Da ist dann das Treffen, jeweils wann es stattfindet, erwähnt. Da ist, wann die Entstehung war, vermerkt. Die Zielgruppe heißt dann Eltern und andere, die von der Atomwirtschaft beunruhigt sind. Ich kann mir vorstellen, dass es recht schwierig ist, sowas jeweils aktuell zu halten. Das ist ja wahrscheinlich auch das hauptsächliche Bewegmoment gewesen, warum man jetzt eine zweite Auflage herausgebracht hat. Oder hat sich sonst noch was geändert? Jetzt einfach mal als Antwort vielleicht für diejenigen, die dieses Buch an sich schon kennen, die erste Ausgabe.
Ja, es ist ja eine Eigenschaft von Initiativen und Gruppen, dass sie sehr spontan sind, dass sie sehr rasch entstehen, oft da entstehen, wo Lücken sind in der sozialen Versorgung oder auch in der Interessenvertretung von bestimmten Gruppen. Und von daher ist da immer sehr viel Veränderung und es war schon längst eine Neuauflage überfällig. Dieses Buch ist jetzt im Mai erschienen und ist jetzt schon nicht mehr ganz aktuell. Also es ändert sich laufend. Die erste Auflage war von 1985 und die war völlig überholt. Deshalb haben wir jetzt eine neue gemacht und haben auch vor, sofern sich das finanzieren lässt, in 2-3 Jahren wieder eine neue Auflage zu machen.
Du redest gerade vom Geld. Sag doch vielleicht am Schluss gerade noch, was kostet es und wo kriegt man den Führer? Wohin?
Der Führer kostet 9 Mark. Und ist erhältlich in einigen Freiburger Buchhandlungen, zum Beispiel bei Jos Fritz, bei Herder, bei der Evangelischen Buchhandlung und beim Reha-Verein.
Titel nochmal zum Schluss. Wohin? Selbsthilfegruppen und soziale Initiativen in Freiburg. Kontakte, Adressen und Angebote. Und ich danke dir, dass du ins Studio gekommen bist.
Bitte.
In Erwägung, dass da Häuser stehen, während ihr uns ohne lasst, haben wir beschlossen, jetzt dort einzuziehen, weil es uns in unseren Löchern nicht mehr passt, schreibt Bertolt Brecht und zitieren diejenigen auf ihrem Transparent, die heute Morgen in eines der in Freiburg immer noch zahlreich leerstehenden Häuser reingegangen sind. Hausbesetzung gegenüber dem Breisacher Hof in Freiburg, ganz in der Nähe der Uniklinik. Zu den Hintergründen ein kurzes Gespräch.
Also das sind zwei große Wohnungen, die vor ein paar Monaten leer geworden sind. Da haben französische Familien drin gewohnt. Und aussehen tut so, dass die Wohnungen so in so einem Zustand sind, dass wir hier direkt einziehen könnten mit unseren Kindern und Stromanschluss und quasi loslegen könnten mit Wohnen, was wir auch wollen.
Wer ist denn jetzt konkret ihr?
Also wir sind vier Männer und zwei Kinder, das steht auch auf unserem Flugblatt. Wir sind wohnungssuchend schon seit längerer Zeit, wie einige tausend andere Leute hier in Freiburg auch. Und wir wollen nicht mehr länger warten, irgendwie als wohnungssuchend auf dem Wohnungsamt gemeldet zu sein, sondern wir haben jetzt die Eigeninitiative ergriffen, indem wir hier eingezogen sind in diesen leerstehenden Wohnraum und sehen diesen Schritt in der momentanen Situation oder überhaupt bezüglich der Wohnraumpolitik als durchaus legitim an.
Wenn ich mich so zurückerinnere, vor zwei Jahren die Basler Straße, das VAG-Haus, das war, glaube ich, in einem ähnlich guten Zustand, da hätte man auch gerade kommen und einziehen können, die Teppichböden noch so ein bisschen leicht übersaugen und ansonsten wäre es prima. Vor einem Jahr, das war eher eine Bruchbude, auch in der Basler Straße, das war im Grunde eine leere Fabrikhalle. Das hier ist im Grunde eine richtige Wohnung. Ich bin vorhin hier durchgelaufen, habe gesehen, da ist alles intakt, also von der Heizung bis über Steckdosen. Was soll denn damit passieren hier denn letztendlich? Was haben denn die, zum Beispiel die Stadt oder das Bundesvermögensamt, Bundesvermögensverwaltung, die dafür zuständig ist, was haben die denn vor?
Also passieren soll natürlich damit, dass wir hier einziehen dürfen und hier wohnen dürfen. Also wir fordern auch ganz konkret Mietverträge für diese zwei Wohnungen hier, fordern unter anderem noch zur Verfügungstellung von leer werdendem Franzosenwohnraum und anderem leerstehenden Wohnraum für Wohnungssuchende. Und in den Augen der sogenannten Verantwortlichen sollte das ganze Gelände hier platt gemacht werden, dem Erdboden gleich gemacht werden und es soll ein Parkplatz entstehen für die Uniklinik. Also das ist auf jeden Fall in der öffentlichen Diskussion.
Was ist das von der Größenordnung, was insgesamt nutzbar wäre als Wohnraum hier insgesamt?
Also momentan sind das jetzt nur mal die zwei Wohnungen, die hier bewohnbar sind. Ich hab mir noch keine Gedanken darüber gemacht, wie man das in Quadratmeter ausdrücken könnte. Das sind sehr große Wohnungen, zwei davon. Ansonsten hat sie halt viel freies Gelände und Werkstätten und in einigen Monaten wird auf der anderen Seite des Geländes noch weiterer Wohnraum frei werden.
Das wird halt dadurch, dass das Angebot etwas stärker größer würde an Wohnraum, würde es einer anderen Forderung von euch nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten entgegenlaufen oder also in dieselbe Richtung laufen, nämlich dass Wohnen nicht mehr teurer, weiter teurer werden dürfte, wie bisher. Das ist ja auch eine von euren Forderungen, gerade wenn ich hier über die Straße rüber gucke.
Ja, also wir fordern auf jeden Fall billigen Wohnraum. Also die Parole Wohnraum darf keine Ware sein, finde ich sehr treffend. Denke ich, braucht man auch nicht mehr weiter ausführen, dass mit Wohnraum einfach ein Wahnsinnsgeschäft gemacht wird. Und wenn man überlegt, dass man vor ein paar Jahren noch gesagt hat, ein Drittel des Nettoeinkommens darf die Miete so Pi mal Daumen kosten und heutzutage wenden gerade Familien mit Kindern oder alleinerziehende Frauen und Männer über die Hälfte oder fast drei Viertel ihres Nettoeinkommens für Miete auf. Oder hier in unserer Nachbarschaft, die Siedlungsgesellschaft hat die Mieten im Breisacher Hof erhöht. Also das ist auf jeden Fall ganz klar eine Forderung, billiger Wohnraum für alle.
Bleibt zu hoffen, dass ihr noch länger drin bleiben könnt. Wie soll denn heute zumindest der Tag ablaufen?
Der Tag heute soll so ablaufen, dass wir alle interessierten Frauen, Männer und Kinder einladen, hier vorbeizugucken und sich die Wohnung anzuschauen. Und wir sind auch schon mit den Nachbarn und NachbarInnen teilweise ins Gespräch gekommen. Teilweise sind sie wirklich sehr nett. Und im Laufe des Tages erwarten wir dann vielleicht mal eine Reaktion von Seiten der Verantwortlichen. Also wir haben das Bundesvermögensamt und die Oberfinanzdirektion ganz konkret angesprochen und ihnen unsere Forderungen, also sie über die Aktion unterrichtet und unsere Forderungen übermittelt. Und wir hoffen natürlich, dass sie schnellstmöglich mit uns in Verbindung treten und mit unterschriftreifen Mietverträgen hier vorbeikommen.
Also in erster Linie soll das hier aber schon auf politischen Druck rauslaufen, Ziel, Mietverträge zu kriegen. Und ihr wollt nicht euch in irgendeiner Weise mal verschanzen und versuchen, das Gelände hier, sagen wir mal, militärisch zu halten.
Ja, das lässt das momentane Kräfteverhältnis leider nicht zu. Also es geht nicht darum, hier irgendwas zu verteidigen. Das ist eine ganz offene Sache hier. Es können auch wirklich alle, auch Kinder, hier reinkommen. Es waren auch schon Nachbarn hier. Und wir würden uns freuen, wenn Menschen vorbeikommen, um ihre Solidarität zu zeigen und vielleicht selber mit anderen Wohnungssuchenden vielleicht ins Gespräch kommen. Vielleicht löst sich ja was aus. Aber es geht natürlich kein bisschen drum, momentan hier irgendwas zu verteidigen.
Im Großen und Ganzen also eine Aktion, die darauf abzielt, eklatante Missstände in dieser Stadt anzuprangern, aufzuzeigen, dass es ein Unding ist, dass einerseits Wohnungen leer stehen, andererseits allein schon der Pressestelle der Stadt Freiburg 3.500 bis 4.000 Haushalte als wohnungssuchend bekannt sind. Heute Morgen, kurz nach der Besetzung dann, kam Besuch. Zwei Herren vom Bundesvermögensamt machten klar, dass es so doch nicht gehen könnte, dass außerdem eine Zwischennutzung sowieso schon geplant sei und drittens davon ausgegangen werden müsse, dass Strafantrag gegen die Hausbesetzer gestellt wird. Ähnliches war auch von dem ebenfalls zuständigen Herrn Oechsner von der Oberfinanzdirektion zu erfahren. Im Grunde sei doch alles im Fluss. Heute Nachmittag noch werde man mit anderen Verwaltungskollegen und Kolleginnen Gespräche führen. Die Liste der Bewerber und Bewerberinnen für leer werdenden Wohnraum sei außerdem recht lang. Und überhaupt hätte die Stadt die Planungshoheit. Im Klartext, Bundesvermögensamt und Oberfinanzdirektion sind zwar derzeit sachlich zuständig für die militärischen Einrichtungen der französischen Militärs eben, werden die Grundstücke und Häuser jedoch erstmal veräußert, dann kann die Stadt Freiburg über ihre Verwendung erst entscheiden. Der Pressesprecher der Stadt, Herr Preker, schließlich klang selbst verärgert darüber, dass von der Seite des Bundes alles so langsam ginge. Dass Wochen und Monate verstrichen zwischen Auszug der französischen Militärs und einer Anschlussnutzung, deren Möglichkeit der Stadt doch immer erst einzeln mitgeteilt werden müsse. Aber auch den Bund scheint die Schuld nicht allein zu treffen. Die französischen Behörden malen anscheinend auch recht langsam. Sie teilten zwar mit, dass Ende 92 der letzte Soldat die BRD verlassen werde. Eine Aussage, wann welche Gebäude zivil genutzt werden könnten, gibt's von dort allerdings immer nur sehr schleppend. Verständlich, dass bei einem Verwaltungsapparat, der vier verschiedene Zuständigkeiten kennt und damit von einer auf die andere Seite schiebt und entsprechend langsam arbeitet, verständlich, dass da nun Leute, die von eklatanter Wohnungsnot betroffen sind, irgendwann mal die Nase voll haben und Fakten schaffen wollen? Recht und Ordnung in Gefahr. Das Recht des Stärkeren mit dem Hammer durchsetzen, wird den Besetzern vorgehalten. Die Antwort hierauf fällt leicht. Wenn diejenigen, die hierzulande so gern die Fäden in der Hand halten, unfähig sind, die Wohnungsnot in den Griff zu kriegen und außerdem Wohnraum durch Leerstand zweckentfremdet wird, scheint Notwehr angebracht. Privatleute, die Häuser leer stehen lassen, kriegen in Freiburg mittlerweile sogar ein Bußgeldverfahren angehängt. Wenn die Bürokratie es tut, siehe unser Eingangszitat von Bert Brecht. Bleibt nur eins noch nachzutragen. Wie üblich finden abends bei Hausbesetzung der jeweils Volksküchen am Ort des Geschehens statt. Das ist heute in leicht modifizierter Form nur der Fall. Die Volksküche findet ganz turnusgemäß im Vorderhaus in der Habsburger Straße statt und vor Ort, das heißt dort beim Breisacher Hof, wir sagen zum Schluss bei den Veranstaltungshinweisen noch, wo das ist, dort findet lediglich ein kleiner Umtrunk ohne Alkohol statt.
Ihr hört das Tagesinfo vom 13. August 1991.
Gibt es einen Antisemitismus in Radio Dreieckland? Die Diskussion ist schon so weit fortgedrungen, dass es kaum mehr möglich ist, das Wesentliche an ihr kurz zusammenzufassen. Es geht, wie es bundesweit überhaupt gegangen ist, um die Berichterstattung, Diskussion zum Golfkrieg und spezieller zum Thema Kritik an Israel, Kontrareim, Antisemitismus. Es geht um einen Herrn Spehl hier konkret in Radio Dreieckland, der an mehreren Diskussionen zum Thema in RDL beteiligt war und dem offener Antisemitismus vorgeworfen wird.
Funkenstein hat in Haaretz am 9. Dezember 88 einen großen Artikel publiziert. Ich lese einen Ausschnitt vor. Zwischen 1933 und 1937 bis zur Kristallnacht in Deutschland war die Lage der Juden in Deutschland unter gewissen Aspekten besser als die der heutigen Araber in den besetzten Gebieten. In anderen und allgemeineren Bereichen war die Situation der deutschen Juden sehr ähnlich derjenigen der Araber. Die deutschen Juden waren einerseits, genau wie die Araber in den besetzten Gebieten, nicht Bürger, sondern Subjekte. Andererseits standen den deutschen Juden die Gerichte in viel größerem Ausmaß offen als den Arabern in den besetzten Gebieten. Ein deutscher Jude fühlte sich 1936 nicht völlig schutzlos. Erst 1938 brachen die Nazis in jüdische Wohnungen ein und veranstalteten Pogrome in ähnlichen Dimensionen, wie die Araber in den besetzten Gebieten sie erleben.
Das ist einfach nicht richtig. 1933 und 1934
gab es eine Fülle von Über... Ja, aber das muss man jetzt einfach mal sagen. Ich kann das nicht alles hier völlig unwidersprochen hinnehmen. 1933 und 1934 gab es eine Fülle von Übergriffen der SA, mit unter anderem übrigens auch mit vielen Toten unter den Juden. Es gab pogromartige Ausschreitungen der SA. Das wurde erst durch den sogenannten Röhmputsch, nämlich durch die Niederschlagung der SA, Juni 1934 beendet.
Es geht darum, dass Teile von Radio Dreieckland besinnungslos eine solche antisemitistische Position geteilt hätten, so der Vorwurf. Es geht darum, dass aus diesem Grund am Samstag eine Studiobesetzung stattfand und ein Zusammenschluss verschiedener Gruppen dabei eine ausführliche Stellungnahme zu dieser Diskussion abgegeben hat. Es geht darum, dass die angegriffene Golfkriegsredaktion am Sonntagabend mit einer Gegenstellungnahme auf RDL geantwortet hat. Und inzwischen liegen sowohl eine Dokumentation der Kritik an Radio Dreieckland wie auch ein Artikel in der Taz zu diesem Thema vor. Und da sind wir auch schon beim ersten Folgeproblem der Auseinandersetzung angelangt. Dass lange vorüberlegte, ausformulierte Texte, vorproduzierte Tonbänder, Live-Diskussionen im Studio und Ad-Hoc-Auseinandersetzungen über Sender über einen Leisten geschlagen werden. Entsprechend hoch gehen die Emotionen, entsprechend verfälschend wird gegenseitig manchmal zitiert. Entsprechend idiotisch fallen die Schlagzeilen dieser Auseinandersetzung aus.
Mitgliederversammlung des Freundeskreises Radio Dreieckland am 15.05.1991.
Wir fordern deshalb, erstens, dass innerhalb des Radios und der Hörerinnenschaft diese Erscheinungsform eines tendenziellen Antisemitismus in der Linken diskutiert wird und zweitens, Maßnahmen innerhalb des Radios ergriffen werden, dass diese Propaganda in Zukunft unterbleibt. Denn eine pluralistische Struktur schützt nicht davor, dass das Ganze für die Teile verantwortlich ist. Wie sehen diese Maßnahmen aus? Wir fordern, dass 5 im Folgenden aufgeführte kategorische Imperative, die aus der besonderen Verantwortung linker Politik in Deutschland nach Auschwitz folgen, ins Statut von dem RDL aufgenommen werden. Auf den Verstoß von Personen oder Redaktionen im Sendebetrieb gegen ein oder mehrere dieser Imperative ist von der Redaktionskonferenz mit sofortigem Mikrofonverbot zu reagieren. Die 5 Imperative lauten: Erstens. In RDL dürfen bei der Kritik Israels keine Analogien zum Nazifaschismus gezogen werden. Zum Beispiel, wie der Spiegel gesagt hat, Vorzeugung des Behemoth oder Zionismus gleich Faschismus, Israel sei die Fortsetzung des Nationalsozialismus und so weiter. Verstößt die Linke gegen diesen Imperativ, setzt sie die Opfer, die Juden, mit den Tätern gleich und befördert den antisemitischen Spruch, die sind ja auch nicht besser. Zweitens, bei der Kritik an den rechtlichen, politischen, sozialen und ökonomischen Verhältnissen im Nahen Osten darf Israel nicht hervorgehoben werden. Zum Beispiel, der zionistische Faktor sei das Hauptproblem der Region und so weiter.
Um ca. 24 Uhr beschloss die Mitgliederversammlung am 15.05. folgende wichtige Punkte. Erstens, die Mitgliederversammlung stellt fest, dass im Programm von RDL Antisemitismus keine legitime Meinung, die zur Diskussion gestellt wird, ist. Zweitens, die Mitgliederversammlung stellt fest, dass es eine Aufgabe von RDL ist, den Antisemitismus und den Antizionismus, der in Antisemitismus umkippt, in RDL und in der Linken allgemein zu bekämpfen. Des Weiteren wurde vereinbart, am 26.06. die Diskussion weiter fortzuführen. Auf der Mitgliederversammlung am 26.06. wurde dann eine Äußerung von Christian zum nächsten Gegenstand der Kritik.
Ich muss sagen, es gibt also überhaupt gar keine einheitliche Position im Radio zu spielen, also einfach nicht ausführlich dazu diskutiert worden. Ich zum Beispiel würde mich heftig dagegen wehren, gegen diese Unverschämtheit, die du gerade schon wieder bringst, später als Antisemiten, hast du gesagt, für dich ist er ein Antisemit. Das ist einfach eine Rufmordgeschichte. Es gibt schwer.
Also wir halten diese Aussage, die Eingangsaussage, für nicht hinnehmbar. Im Gegenteil, Speels Schriften sind ein offensichtlicher Fall von Antisemitismus. Sie bieten sich geradezu an für einen Einführungskurs, etwa moderner Antisemitismus nach 1945. Um Speel Antisemitismus nachzuweisen, bedarf es nun nicht eines besonderen oder speziellen Antisemitismusbegriffs, über den man erst noch streiten müsste, sondern er erfüllt eigentlich alle bekannten wissenschaftlichen Kategorien von Antisemitismus. Warum wir diese Position vertreten, wollen wir an einigen Punkten noch einmal kurz erläutern. Also es kann jetzt natürlich nicht gehen, dass wir hier seitenlang aus den Büchern zitieren, dann reicht die Zeit nicht. Also kurz zusammengefasst, nach Speel sind die Juden bzw. die Zionisten bzw. Israel die Drahtzieher hinter den Kulissen, die eigentlichen Machthaber, verfügen über das Meinungsmonopol, manipulieren die Presse, werden immer mit Geld identifiziert, also da fallen dann so Begriffe wie, dass sie auf Massengräbern Dollarblüten züchten oder ziehen und sie stellen für ihn die existenzielle Bedrohung dar.
Christian äußerte sich folgendermaßen am 9.7.1991 im Dienstagsinfo.
Da habe ich nichts dran zurückzunehmen. Ob daraus die Schlussfolgerung zu ziehen ist, er sei ein Antisemit, genau das ist der Punkt, wo ich mich gegen diese Schlussfolgerung zunächst erstmal wehre.
Mittwoch, 17.07.1991. Das Mittwochsplenum von RDL tagt. Spontan werden die Äußerungen Christians und das Verhalten von Edith, die zum wiederholten Male den Begriff jüdische Schnormaschine mittels Schraga Elam in die BRD-Debatte eingebracht hat, Gegenstand der abendlichen Diskussionsrunde. An dem Abend wurde die Auffassung mehrheitlich geteilt, dass die Beschlüsse von der MV am 15.05. und der Redaktion am 22.05. nicht mehr adäquat umgesetzt werden können. Deshalb wurde beschlossen.
Die Redaktion suspendiert deshalb diese Redakteurinnen von der Veranstaltung eigenverantworteter Beiträge zu den Themen Israel-Palästina und Zionismus-Antizionismus. Das Redaktionsplenum stellt ausdrücklich fest, dass dieser Beschluss die Rechte der betroffenen Redakteurinnen aus dem Redaktionsstatut unberührt lässt. Das heißt insbesondere das Recht, Themenvorschläge und Beiträge auch zu den oben genannten Inhalten zu machen, für Sendeplätze, die unter der redaktionellen Verantwortung von Einzelredaktionen stehen.
Die Reaktionen in und um RDL waren heftig. Von Zensur, Maulverbot und dunklen Mächten, die unter Ausschluss der RDL-Öffentlichkeit einfach die Menschen aus dem Radio drängen wollten, war die Rede. Das Fraueninfo, die Stadtteilredaktion Stühlinger und eine Hörerinnengruppe meldeten ihren Protest gegen den Beschluss vom 17.07. schriftlich an. Antisemitismusdefinitionen gäbe es viele, es gehe um Diskussion, nicht um Ausgrenzung. Nur die Opfer könnten im Grunde entscheiden, was Antisemitismus sei. Auf dem folgenden Plenum übte Christian dann Selbstkritik. Speel sei eindeutig als antisemitischer Schriftsteller zu erkennen. Begriffe wie jüdische Schnormaschine würde er nicht in die BRD-Debatte einführen wollen. Der Beschlussantrag vom 17.07. wurde daraufhin wieder fallen gelassen. Die weitere Auseinandersetzung wird mit den Leuten in RDL zu führen sein, die bis zum heutigen Tag ihre Behauptungen hinsichtlich einer Antisemitismusdefinition in Sachen Speel immer noch nicht zurückgenommen haben.
Tja, tut uns leid, so holprig wie der Beitrag angefangen hat, so holprig hat er jetzt wohl auch aufgehört. Es war aber kein Beipackzettel dabei, es war einfach ein Gastredakteur, der beim Dienstagsinfo sonst nicht mitarbeitet und der vielleicht auch in unseren Gepflogenheiten einfach nicht so drin war. Trotzdem hat es vielleicht einfach nochmal was hergegeben, obwohl es eben, wie gesagt, etwas holprig war. Ein versuchter Rückblick auf, ja, jetzt mittlerweile einige Wochen und Monate Antisemitismus, Streit und Diskussion im Radio Dreieckland.
Ihr hört das Tagesinfo vom 13. August 1991.
Tja, war vielleicht ein bisschen ärgerlich jetzt, dieser Schluss, der so holprig war, aber wir wollen trotzdem den einzigen Veranstaltungshinweis, den wir überhaupt noch haben, loswerden. Wir wollen einfach nochmal darauf hinweisen, wer sich ein Bild davon machen will, wie es dort aussieht, wo heute eben dieses Haus besetzt worden ist, gegenüber vom Breisacher Hof. Wir haben ja davon berichtet gerade, wir haben auch heute Morgen davon schon berichtet. Ihr könnt fahren mit dem Radl vielleicht am besten aus der Innenstadt raus, stellt euch vor, mitten durch die Uniklinik, dann Ende der hinten bei dem, wie heißt das, Hals-Nasen-Ohren-Klinik, Hochhaus, dort fahrt dann zur Uniklinik wieder raus, kommt gleich linke Hand dann, wenn er nach über die Eisenbahnbrücke drüber ist, am Breisacher Hof vorbei und dort ist dann auch, wenn er da links reinfahrt, dann das Transparent schon zu sehen. Wenn er mit dem Auto fahrt, von der Berliner Allee Richtung Weingarten her kommt und da dann rechter Hand die Elsässer Straße rein und dann auch wieder rechts. Ja, die Internationalismusredaktion ist noch nicht in Sicht. Wir sind etwas früher als gewohnt fertig, weil jetzt eben dieser letzte Beitrag auch ein bisschen kürzer war, als wir es erwartet hatten, weil übrigens ein anderer rausgefallen ist. Wir wollten noch was Ausführliches zu Kurdistan machen. Das gibt es dann wohl nächste Woche. Sagen wir Tschüss von hier aus und spielen lieber mal auch noch ein zweites Stück, was er häufig stückelsweise hört, mal ganz aus. Und zwar ist das das Ende, die zweite Hälfte von unserem Anfangs-Jingle vom RDL-Tagesinfo. Das ist von Steve Ray Vaughan, Couldn't Stand the Weather. Und wir sagen dann mal Tschüss. Am Mikrofon waren der Andreas und der Michael.
And my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Don't wanna be a richer man. Never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Don't tell them to grow up on out of it.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Where's the shame you've left us up to her next and in? Time may change me, but you can't twist time. Strange fascination, fascinating me.
That time.